Der Blaue Talk. Der gewerkschaftliche Podcast rund um die bayerische Polizei. Mit Florian Christen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Der Blaue Talk. Heute soll es um das Thema Generation Z gehen. Und warum haben wir uns oder habe ich mir dieses Thema rausgesucht? Erstens wird viel über die Generationen gesprochen, geschimpft. Es existieren viele Vorurteile gegenüber der Generation. Und ich wollte eben zum einen wissen, was ist an all dem dran? Und die noch viel wichtigere Frage für mich ist, was hat es für Folgen für die Polizei? Und um die Fragen vernünftig beantworten zu können, hatte ich einen Interviewpartner, einen Gast in der Sendung, den Dr. Bernd Bürger. Er ist Kollege und Wissenschaftler und hat sich wirklich sehr ausführlich mit dem Thema Generation Z und Polizei beschäftigt. In dem Gespräch mit ihm, ihr werdet es später merken, hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, dass es ihm wirklich eine Herzensangelegenheit ist, da ein bisschen aufzuklären bei dem Thema. Und dadurch, dass er selbst Polizist ist, glaube ich, kann er ganz gut einschätzen, was für Auswirkungen denn das alles auf die Polizei und die verschiedenen Facetten innerhalb der Polizei hat. Ja, zum Einstieg habe ich den Bernd direkt gefragt, wer ist denn überhaupt diese Generation Z?
Naja, die Generation Z sind diejenigen, die geboren sind so zwischen 1995 und 2010. Und jetzt merkst du schon so anhand dieser starken Abgrenzung, dass es ja eigentlich relativ komisch ist. Und genauso ist eigentlich dieser Begriff der Generation Z. Man spricht so von einer Generation, von so einer Alterskohorte, also Leuten, die das gleiche Alter haben, die eine gemeinsame Prägung haben und somit eine zeitbezogene Ähnlichkeit. Und jetzt ist genau die Frage, was war 1995? Ja, deswegen, das ist relativ schwer genau abzugrenzen, aber ich sag mal, man spricht von 1995 bis 2010, wobei die Übergänge natürlich fließend sind.
Mhm. Wenn man jetzt dann praktisch sagt, ne, die Generation Z, ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen gefährlich, ne? Weil wahrscheinlich nicht jeder, der von 1995 bis 2010 geboren ist, passt ja dann genau in die Beschreibung von der Generation Z, oder?
Ja, absolut, genau. Das ist genau das Problem. Das ist genauso, wie man von die Deutschen spricht oder die Bayern oder die Österreicher. Ja? Das ist eine riesengroße Schublade. Und das Problem an Schubladen, die sind immer gefährlich, ja, weil sie irgendwas verbindet. Ja? Genauso, wie man sagt, die Ausländer. Das ist eine viel zu große Gruppe, um die wirklich ein präzises Bild davon zu haben. Das Problem ist nur, dass wir Menschen halt einfach in Schubladen denken. Mhm. Also für uns ist es quasi normal, dass wir versuchen, sowas irgendwie einzusortieren. Und grundsätzlich ist es eben normal und auch okay, aber man muss sich halt bewusst sein, dass da eine ganz große Abweichung gibt, weil es ein riesengroßer Unterschied ist, ob man zum Beispiel, nehmen wir die Oberpfalz, ob man in der Oberpfalz aufgewachsen ist oder in der Münchner Innenstadt, in einer reichen Familie, in einer armen Familie, in einer bildungsnahen Familie, in einer bildungsfernen Familie. Und das muss ich einfach bewusst machen, dass es da ganz viele Unterschiede gibt, ja, eine hohe Standardabweichung. Aber man muss schon sagen, es zeichnet sich halt einfach Trends ab, die diese Generationen prägen und deswegen spricht man, deswegen kann man von diesen Generationen sprechen und alle tun's. Man muss nur vorsichtig sein, gerade bei diesen Zuschreibungen wie, oh, die sind alle faul, die wollen nicht mehr arbeiten. Das ist höchst gefährlich.
Okay, jetzt hast du schon gesagt, ne, die Leute sind da unterschiedlichen Einflussfaktoren ausgesetzt. Also natürlich, klar, das Regionale macht wahrscheinlich was aus. Du hast aber vorhin eingangs ja auch gesagt, dass Jahr 1995 bis 2010, da ist was passiert, ne, in dieser Zeit, das dann wahrscheinlich eben Einfluss auf diese Generation Z hatte. Was sind denn diese Einflussfaktoren, die diese Generation ausgesetzt war?
Also ich würde mal sagen, es sind so ganz drei große Dinge. Nämlich zum einen ihre Eltern, zum zweiten das Smartphone und das Aufwachsen mit dem Smartphone, das macht unglaublich viel. Und das dritte, was man nicht vergessen darf, ist so ein bisschen der gesellschaftliche Einfluss. Also wie hat sich Gesellschaft weiterentwickelt, der demografische Wandel. Und diese drei Dinge, die sind sehr prägend für diese Generation.
Okay, dann sprechen wir die drei Punkte einfach mal durch. Bei den Eltern, was sind denn das so für spezielle Einflussfaktoren dann gewesen, die die Generation zur Generation Z macht?
Also der eine Punkt ist, die Überbehütung, ja. Also, man spricht bei dieser Generation von sogenannten Rasenmähereltern. Die Eltern davor, das waren die Helikoptereltern, die sind so quasi so relativ positiv konnotiert, die sind im Hubschrauber so vor ihren Kindern, über ihren Kindern so geschwebt, ab und zu mal gelandet, haben geguckt, wie es denn geht und sind aber, haben sie auch wieder dann losgelassen, ja, und schön beobachtet, aber haben ihnen Freiraum gegeben. Die Eltern der Generation Z, da sind viele Rasenmähereltern dabei. Das heißt, die fliegen so tief mit dem Hubschrauber vor den Kindern her, dass sie sämtliche Hindernisse aus dem Weg räumen. Und das führt einfach dazu, dass die Generation grundsätzlich weniger selbstständig ist, weniger selbst Dinge in die Hand nimmt, weil die Eltern sich um vieles kümmern und auch weniger konfliktfähig sind, weil eben auch selbst die Eltern ungern Konflikte mit ihren Kindern eingehen. Und natürlich die Kinder auch weniger Konflikte austragen müssen, weil sich die Eltern im Endeffekt überall mit engagieren. Und jeder, der schon mal beim Elternabend war und Kinder hat, der weiß genau, wovon ich spreche. Früher waren die Lehrer schuld, früher waren die Kinder schuld, ja, wenn sie schlechte Noten hatten. Heute sind es automatisch die Eltern. Also das ist die Eltern sind wirklich ein ganz krasser Einflussfaktor. Und was das natürlich auch noch, oder was wichtig ist, die bleiben Lebensratgeber. Also die Eltern sind, deswegen gibt es ganz viele Berufsmessen jetzt zum Beispiel, sprechen explizit Eltern an. Ja. Es gibt an Universitäten gibt's Elternsprechstunden. Genau, und auf sowas muss sich auch die Polizei einstellen, dass die Eltern eine wesentliche Rolle bei der Berufswahl spielen.
Muss man dann da jetzt mal so ein bisschen übertrieben dargestellt, muss man dann irgendwie erwarten, dass da die Eltern zum Vorstellungsgespräch mitkommen? Kann das die Zukunft sein?
Ja, also es war total interessant. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Einstellungsberater. Der hat sich meinen Vortrag angehört. Danach meint, hey, also eigentlich, wenn die Eltern bei uns anrufen, wir versuchen die quasi, denen zu sagen, nee, mit ihnen wollen wir nicht reden, wir wollen mit den Kindern sprechen. Das ist jetzt genau der entscheidende Punkt. Die Eltern sind wichtig. Wir müssen die Eltern mit ins Boot nehmen, die Eltern dann überzeugen, dass wir ein guter Arbeitgeber sind. Und dann, also wir müssen quasi, das gilt jetzt durchweg durch alles, was ich sage, wir müssen das einfach verstehen, dass die Eltern eine wichtige Rolle spielen und deren Kinder, die junge Generation, einfach dazu befähigen, Flügge zu werden, also sich von den Eltern abzunabeln. Aber deswegen ist es immer gut, am Anfang die Eltern mit im Boot zu haben, ja, und auf unsere Seite zu bekommen und dann auf die Kinder zu fokussieren. Aber ich würde diesen Übergang eben nicht immer zu krass machen.
Okay, aber der Punkt Eltern ist dann wahrscheinlich auch so ein Punkt, oder? Wenn ich jetzt das mal weiterdenke, nach 2010 sind die Kinder ja wahrscheinlich zumindest genauso behütet jetzt dann oder werden gerade groß. Das wird uns weiter verfolgen, ne, dieses Thema dann.
Absolut. Also ist jetzt gerade vor kurzem, vor 3 Monaten ist die neue Generation Alpha-Studie von Rüdiger Maas rausgekommen. Ist echt super gemacht. Der hat Erzieherinnen, Erzieher und Eltern befragt. Und also was die Studie zeigt, ist eindeutig, es wird eher noch mehr. Also die Eltern scheuen noch viel mehr wie vorher, Konflikte mit den eigenen Kindern auszufragen. Also das kann man zum Beispiel daran erkennen, dass die komplett falsch angezogen kommen in den Kindergarten. Und die Eltern dann nicht selber sagen, hey, zieh dir was anderes an, sondern die Erzieherin fragen, passt denn die Kleidung so? Damit sie zu Hause sagen können, ja, pass auf, ich würde dich ja so gehen lassen, wie du möchtest. Aber die Erzieherin hat gesagt, du musst lernen, also echt eine sehr gut gemachte Studie. Und was die eben zeigt und dass sich da nichts ändern wird, sondern dass es jetzt einfach dieser neue Trend ist, dieser sich hoch engagierenden Eltern und wir darauf reagieren müssen. Zwingend.
Okay. Ja, spannend. Ja, vor allem ist das wahrscheinlich auch sowas, da hat man relativ schwer Einfluss von außen auch drauf, ne? Sondern das wird einfach sich so entwickeln, wie sich es halt entwickelt.
Ja, genau. Und übrigens mal vielleicht eine kurze Anekdote, ja. Das hat auch die Ausprägung, dass sich Eltern auch bei Dienststellen melden. Also die Erfahrung habe ich selber als Kommandoführer mehrfach gemacht. Also ich hatte regelmäßig Anrufe von Eltern, weil beispielsweise jemand bei einer etwas härteren Selbstverteidigungseinheit verletzt wurde. Mhm. Dann hatte ich den Anruf eines Vaters.
Okay. Genau.
Also so viel zum Überengagement. Das ist, wie gesagt, kein Einzelfall, sondern kam regelmäßig vor.
Ja, okay. Ja, Wahnsinn. Okay. Jetzt hast du vorhin, das war jetzt praktisch nur einer der Punkte, dieser Einflussfaktoren, du hast vorhin vom Smartphone gesprochen. Was hat das Smartphone für Auswirkungen auf die Generation Z?
Viele. Also zum einen, das weißt du selber, wenn dein Handy, wenn du eine neue Nachricht bekommst, wenn du deinen Podcast rausgibst, ja, und kriegst viele Likes, dann macht das was mit dir. Also diese Reaktion, die du kriegst, diese Likes, dadurch hast du positive Hormonausschüttungen. Und das bedeutet, es macht süchtig. Das ist irre. Und jetzt sage ich mal so, wenn wir das im älter werden, irgendwann mal sich so angewöhnen, ja, oder man sich das so angewöhnt, das ist kein Problem, wenn man aber im jungen Alter, und viele Kinder kriegen halt schon ganz früh im Alter ein Smartphone in die Hand gedrückt, das die Eltern auch nicht mehr ordentlich konfigurieren. Das heißt, die haben Zugang zu allem und auch zu sozialen Medien und werden süchtig nach Likes, nach diesen kostenlosen Apps, die ja genau daraus ausgelegt sind, diese Hormonausschüttungen, damit die Leute weiterspielen. Also das ist quasi der eine Punkt, denen fällt es wirklich schwer, das Handy aus der Hand zu legen. Das ist der eine Punkt. Die machen im Schnitt ja weniger Sport tatsächlich. Das ist ja das auch, was wir merken jetzt von der Absenkung der ganzen Einstellungstests, die man im ganzen Bundesgebiet feststellen kann. Das ist so ein Nebeneffekt. Was positiv ist übrigens, die sind Feedback gewohnt. Also sie sind gewohnt, dass sie einen Daumen hoch bekommen, dass jemand was drunter schreibt unter ihre Bilder. Und das ist super, weil das könnten wir zum Beispiel nutzen. Also diese Generation will gerne Feedback haben. Das sollten wir nutzen in der Ausbildung, im täglichen Dienst, einfach Rückmeldung zu geben. Gerne positive Rückmeldungen. Das ist eine Sache, die man mitnehmen kann. Das mag diese Generation. Wer mag das nicht, positive Rückmeldungen? Und was sie natürlich auch machen, sie beherrschen soziale Medien. Also eigentlich ideal für uns, um uns nach außen gut zu präsentieren, weil das haben sie drauf, das haben sie gelernt. Genau.
Okay, wenn du sagst, das Feedback, Sie können da gerne oder gut mit positivem Feedback umgehen, mag ja jeder richtig. Wie sind das mit negativem Feedback? Sind die das dann auch gewohnt mit kritischen, also weil kritische Kommentare gibt es ja auch immer wieder mal zu irgendwelchen Posts dann, auch damit irgendwie dann umzugehen, auch im Alltag?
Jein, ja. Also ich sage mal, im Alltag jetzt transferiert auf uns, müssen wir halt Kritik einfach nach den Regeln der Kunst äußern. Also so ein klassischer Anschiss ist schwierig. Den mag grundsätzlich auch keiner. Die Generation ist es aber einfach auch nicht gewohnt, dass er einfach angeschissen wird. Und ehrlich gesagt ist es ja auch grundsätzlich auch nicht unser Mittel der Wahl im Führungsgeschäft, jemanden anzuscheißen. Das kann vielleicht mal passieren, aber dabei ist zum Beispiel auch wichtig zu sagen, hey, sorry, inhaltlich habe ich recht oder ja, ist mir der Punkt wichtig, aber die Art und Weise, wie ich es rübergebracht habe, war jetzt nicht gut. Also das ist mal so der Punkt dazu. Was in der Nutzung ihres Smartphones natürlich auch noch sag mal, beherbergt ist und das jetzt auch, wie du es angesprochen hast, bei den Negativ- oder bei Kritikpunkten ist, dass die Gefahr grundsätzlich bei der Generation, dass die sag mal, negativ emotional beeinflusst werden durch soziale Medien ist sehr hoch. Also das ist die Generation, die wirklich am meisten Erkrankungserscheinungen zeigt in diesem Bereich, weil sie es einfach belastet. Wenn es halt negatives Bashing, was man halt einfach alles so kennt, diese Phänomene, das ist eine Generation, das gab es vorher noch nie, so eine hohe Zahl von tatsächlich Behandlungen und von Menschen, ja, das einfach negativ beeinflusst, diese sozialen Medien. Die Schattenseiten der Digitalisierung.
Ja, jetzt wenn wir schon bei Schattenzeiten Digitalisierung sind, gibt es da irgendwie auch Erkenntnisse zum Thema Fake News und ich sage jetzt mal, dem Prüfen von Informationen? Gehen die mit Informationen anders um als unsere Generation zum Beispiel und hinterfragen das mehr? Weil sie wissen, okay, da ist viel, sind viele Informationen unterwegs, die vorher keine Prüfung im Sinne von keine rechtsstaatlichen Medien, ne, durchlaufen haben, sondern die halt einfach mal rausgehauen werden.
Also ich hoffe es tatsächlich, ich hoffe es ist nämlich tatsächlich nicht mein Spezialgebiet. Das Einzige, was ich da sagen kann, ist, dass ich kenne eine Studie, die besagt, dass quasi 60% der Generation Z bei der Nutzung sozialer Medien sehr kompetent ist. Also da würde ich das jetzt mal drunter subsumieren. Allerdings sind 20% weniger kompetent und 20% nicht kompetent und suchtgefährdet. Also wie gesagt, auch da ist jetzt die Bandbreite hoch.
Okay, das hört sich fast so ein bisschen an, als hätten wir Zigaretten gegen Social Media getauscht.
Ja, absolut, absolut.
Ja,
Absolut. Guter
okay.
Vergleich.
Okay, und jetzt hast du vorhin noch gesagt, gesellschaftlich, ne? Das ist auch nochmal so ein Einflussfaktor, der auf die Generation Z gewirkt hat.
Ja, genau. Also so der eine Punkt ist die Arbeitswelt, diese Wahrnehmen, wo einfach viele der Eltern oder Großelterngenerationen Burnout mit nach Hause gebracht haben, wo die Generation halt sagt, nee, also das tue ich mir nicht an. Führungsaufgaben sind eben genau deswegen auch nicht besonders hoch im Kurs, weil Führung halt immer bedeutet, ich muss weg von zu Hause möglicherweise, also ich muss weiter weg von zu Hause, längere Fahrzeiten. Ich bin 24/7 quasi gefragt. Das ist total schwer, weil übrigens, das ist noch ein Nebeneffekt zu den Eltern und zu den sozialen Medien, denen sind echte Freundschaften, echte Beziehungen total wichtig. Das ist einer der Gründe, warum sie eben lokal nicht mehr so flexibel sind, weil sie die gute Beziehung mit ihren Eltern haben wollen, die pflegen wollen, genauso wie den echten Freunden. So, das ist noch ein Nebeneffekt noch von den Eltern. Und jetzt kommt noch das Dritte dazu bei der gesellschaftlichen Entwicklung, der demografische Wandel. Das ist die kleinste Nachkriegsgeneration und die werden nicht mehr. Und das bedeutet, und das ist jetzt eben das Fatale, und ich habe manchmal so das Gefühl, dass das viele überhaupt noch nicht auf so einem Schirm haben, die Problematik, die wird noch viel gravierender, weil bis 2030 werden noch mehr als 10% weniger Erwerbstätige auf dem Arbeitsmarkt sein, weil die Generation so klein ist, weil eben die Babyboomer jetzt überraschend in den Ruhestand gehen und die Generation Z nicht ausreicht. Das ist genau das Problem. Also wir müssen uns extrem engagieren, dass wir jetzt jeden, den wir befähigen können, gute Polizistin, Polizist zu werden, schauen, dass wir die an Bord bekommen, weil es werden weniger.
Ja.
Und deswegen, und genau, also entschuldige zur Entwicklung, das bedeutet natürlich, die wissen, sie können sich aussuchen, für wen sie arbeiten, weil jeder, der halbwegs lesen, schreiben kann und einigermaßen Social Skills hat, um den reißt sich jeder Arbeitgeber.
Ja, verstehe. Aber ist es der Generation Z dann, meinst du, auch selber bewusst, dass sie auf diese Zukunft zusteuern und haben deswegen vielleicht irgendwie auch Ängste, die Zukunft betreffend? Oder ist das was, ja, keine Ahnung, so ein bisschen wabert und ihnen vielleicht selber gar nicht so bewusst ist?
Nee. Also, diese Geschichte, dass sie sich einen Arbeitgeber aussuchen können, das ist ihnen absolut bewusst. Mhm. Aber sie haben tatsächlich auch Zukunftsängste und das ist ganz interessant. Weil, jetzt sind wir nochmal kurz beim Generationenbegriff, auch die Generation verändert sich ja und verändert ihre Einstellungswerte. Die bleiben ja auch nicht starr, so wie sie sind. Das wäre ja furchtbar. Mhm. Und das ist zum Beispiel total interessant. Deswegen muss man an den neuesten Studien dranbleiben. Da hat sich nämlich jetzt was Entscheidendes geändert. Bis vor 2 Jahren war für die Generation Wertschätzung das Wichtigste im Job. Mhm. Und das hat sich jetzt geändert im Hinblick auf Verdienst ist wieder das Wichtigste geworden. Okay. Und ein sicherer Arbeitsplatz, weil sie eben die ganzen Krisen sehen. Inflationskrise, Covid haben sie mitgemacht, der Krieg jetzt mit in Europa, das kriegen die jetzt alles mit, wie die Wohnungspreise, ja. Und deswegen, da ändert sich, oder da hat sich jetzt gerade was geändert, weil sie genau diese Zukunftsängste haben. Mhm. Was super wäre für uns, jetzt können wir die Karte nämlich spielen, dass wir einen sicheren Arbeitsplatz haben, auch wenn wir im Gehalt vielleicht noch nicht ganz überall so mit bieten können.
Ja. Ja, okay. Naja, also sehr, sehr spannend. Ne? Viele Einflussfaktoren, die auf diese Generation wirken und dann ist irgendwie auch klar, ne, dass das macht halt einfach auch was mit einem, ne? Wie man groß Absolut. Wird und was da auf einen wirkt und ist ja klar, dass man sich dann in diese Richtung auch entwickelt. Ja, jetzt haben wir ein paar Sachen schon gestreift, ne? So im Hinblick auf Nachwuchssuche bei der Polizei. Wir haben von den Eltern gesprochen oder du hast von den Eltern gesprochen, die wir mit ins Boot nehmen sollten. Den Sporttest, wo wir die Anforderungen runtergeschraubt haben und jetzt die Karte beim Verdienst. Was meinst du denn, was sollten wir eigentlich als Polizei da noch mehr beachten, wenn wir die Leute in der Generation Z als Arbeitnehmer bei uns als Beschäftigte gewinnen wollen?
Also ganz wichtig ist mal für alle Generationenkompetenz. Also dass alle, insbesondere die Führungskräfte, aber auch alle Mitarbeitende verstehen, was sich da getan hat. Warum sind die Jungen jetzt so, wie sie sind? Ja, und dieses blöde Bashing mit, war, die sind alle faul, dass das, ja, oder die wollen nicht arbeiten, dass es einfach seine Hintergründe hat und dass meistens diejenigen selber, die gerade schimpfen, ihre Kinder so erzogen haben. Also das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den Jungen aber genauso zu erklären, hey, warum sind denn wir Älteren so, wie wir Älteren sind? Also das Thema Generationenkompetenz ist super wichtig und das müssen wir in die Organisation reinbringen. Dann haben, ja?
Nee, ich wollte nur sagen, ist ja natürlich auch dann eine Frage, dann wie gehe ich später als Führungskraft, ne, mit den Leuten um und muss ja dann eigentlich auch geschult, also so wie ich vergleiche jetzt gerne mal mit Covid, ne, und alle gehen ins Homeoffice und wir leben jetzt halt immer stärker mit Homeoffice und so richtig intensiv geschult worden sind unsere Führungskräfte dahingehend nicht, ne, wie führe ich auf Distanz? Und da stelle ich mir die Frage, wäre das nicht einfach auch wichtig, ne, wenn wir jetzt da eine andere Art von Nachwuchs bekommen, die Führungskräfte zu schulen und ihnen zu sagen, hey, so könnt ihr richtig mit den Leuten umgehen.
Ja, das wäre super. Es ist immer so, pass auf, das Krasse ist ja eigentlich das, es gibt nur eine so eine Besonderheit, die man wirklich verstehen muss von der Änderung her, und zwar, dass wir die mehr coachen müssen. Also gerade in der Ausbildung, aber auch später, einfach mehr in die Hand nehmen. Dieses Flügge machen, ja, das müssen wir übernehmen. Also diese enge Beziehung zu den Eltern quasi nicht aufbrechen, die sollen die schon noch haben, aber dass sie lernen, dieses selbstständig zu werden und konfliktfähig zu werden, da müssen wir halt einfach viel reinsetzen. Was ich meine, wo man früher gesagt hat, der kommt zu uns, ist eigentlich fertig und dann bringe ich ihm noch Lesen, Schreiben, Anzeige schreiben bei. Nee, wir müssen jetzt gucken, hey, wie kriegst du, also muss ich viel mehr in die Hand nehmen, ja, dieses Flügge machen. Und ansonsten muss man einfach nur das machen, einfach gut führen, Wertschätzung. Ja, aber da freuen sich alle drüber, wenn wir uns Zeit für die Mitarbeiter nehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen und Zeit in die investieren. Qualitätsbeziehungen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben, da freuen sich alle drüber und die Generation braucht es. Und das ist eben der Unterschied. Die ganzen Älteren, die haben alle schon schlechte Chefs durchgemacht und halten es auch weiter aus, weil uns, ja, wir sind zur Polizei gegangen, es war klar, uns trägt man mit den Füßen voraus raus aus dem Laden. Mhm. Das hat sich eben auch geändert. Das machen die nicht mehr. Mhm. Der Polizist als Lebenszeitberuf, die Kündigungsraten bei der Polizei sind so hoch wie noch nie. Mhm. Und das ist genau, das liegt genau daran. Und deswegen, die Jungen, wenn wir nicht gut führen, die suchen sich halt einfach einen anderen Arbeitgeber. Mhm.
Bei dem Thema Flücke machen ist mir gerade in den Kopf gekommen, ich war früher bei der PI Nürnberg Mitte und da war das so, ne, dass einfach durch den hohen Personal, die hohe Personalfluktuation, das ist relativ schnell so war, dass ich auch nach 3-4 Jahren war ich plötzlich Streifenführer und habe junge Kolleginnen und Kollegen bekommen, ne, zum einen lernen und bin mit denen im Streifenwagen gesessen und dann habe ich als auch noch junger versucht, denen irgendwie das beizubringen, was ich über die 4 Jahre an Kompetenz so entwickeln konnte. Die Frage ist natürlich, ob man, wenn man jetzt sagt, okay, man muss sie noch stärker an die Hand nehmen, um sie dann, wie du sagst, Flücke zu machen, ob so ein Konzept überhaupt noch Bestand haben kann. Weil, ja, du weißt auch, ne, Polizeiberuf ist ein Erfahrungsberuf und es dauert schon ein paar Jahre, bis du da irgendwie ausreichend Erfahrung gesammelt hast, um das dann vielleicht auch kompetent weitergeben zu können.
Absolut. Absolut, also wir stehen vor großen Herausforderungen, das ist immer klar, aber pass auf, das Gute ist, ich habe wirklich den Eindruck und auch nochmal ganz kurz, um diesem faul zu entgegnen, ja, das zeigen auch alle so Untersuchungen dazu, diese Generation ist nicht faul, ja, die sind absolut ehrgeizig, die wollen Leistung bringen, die wollen sich halt nur nicht aufarbeiten, die haben halt keinen Bock, 40, 50 Stunden zu arbeiten und weil sie sagen, hey, wir wollen gesund bleiben und wir wollen auch Zeit für unsere Freunde und Familie haben. Das sind so die Grundforderungen, die haben. Und in ihrer Arbeitszeit leisten die. Und ich habe schon den Eindruck, dass viele der jungen Kolleginnen und Kollegen, die ich so kennenlerne, echt super drauf sind. Also deswegen ist die Frage, wir werden halt einfach nur im Bereich der Ausbildung und dann vielleicht auch auf der Schicht. Weißt du, wenn zum Beispiel, wenn die auf der Schicht draußen sind und schon relativ früh Bärenführer werden, dann muss man es halt trotzdem an der Hand nehmen und sagen, hey, pass auf, ihr hattet gerade, jetzt sind wir auch wieder bei, die sind sehr sensibel, weil sie halt einfach nicht so viel erlebt haben, weil die Eltern viele Konflikte aufgefangen haben. Jetzt haben wir eine bestimmte Situation, das heißt, wenn ich automatisch habe einen fetzen Widerstand, dann muss man den debriefen. Weißt du, dass man auch die Jungen dann an die Hand und sagt, pass auf, wir unterstützen euch dabei, ihr hattet gerade echt eine üble Nummer und dann wird nicht gefragt, ob ihr debriefen wollt, sondern dann wird debrieft. Mhm. Einfach diesen Rückzugsraum zu geben, das immer zu reflektieren. Weißt du, das ist dann so das Coaching auf höherem Niveau, um auch den Bärenführer in der Situation dann auch mitzunehmen. Mhm.
Ja, spannend, okay. Ja, wir haben in der letzten Podcast-Folge auch über psychische Belastungen generell im Polizeidienst ein bisschen gesprochen und haben da eben auch für uns zumindest festgestellt, ne, dass so dieses unterschwellige Angebot, wenn jemand auf uns zukommt, dann leisten wir gerne Unterstützungshilfe von an die Kollegen, dass das eigentlich aus unserer Sicht nicht ausreichend ist, ne, sondern ich bin da eher auch so, wie du jetzt gerade sagst, einfach nicht, wenn derjenige ein Debriefing will, sondern nach bestimmten Einsatzsituationen macht man absolut einfach. Oder in bestimmten Belastungssituationen, so würde ich es vielleicht jetzt bezeichnen. Ja.
Absolut. Mhm.
Ja, gibt es denn, also wenn wir jetzt sagen, okay, wir innerhalb der Polizei müssen ein bisschen umdenken und anders auf die Leute zugehen, gibt es denn auch was unser polizeiliches Gegenüber denn irgendwie an Veränderungen bemerken wird, wenn sie denn dann einen Polizisten, eine Polizistin aus der Generation Z gegenüberstehen haben, der sie kontrolliert?
Also, du musst sagen, ich habe einmal beim Vortrag, hat dann ein Kollege eingeworfen, wo ich das so erklärt habe, ja, sag einmal, da müssen wir jetzt den Bürger quasi Zettel austeilen, dass unsere Polizisten jetzt einfach sensibler sind und dass sie bitte nicht so schroff mit ihnen umgehen sollen. Ja, also, nee, müssen wir nicht. Das ist unsere Verpflichtung als Organisation, ja, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen so fit machen, dass sie den psychischen Belastungen, die sie so im täglichen Dienst erleben, dass denen gewachsen sind und dass wir eben genügend Ressourcen zur Verfügung stellen, also PSNVE-Ressourcen zur Verfügung stellen, dass wenn es zu viel war, dass sie das entsprechend debriefen können. Mhm. Also der Bürger sollte da möglichst nichts davon mitbekommen oder der wird es mitbekommen, aber ich sage mal, es ist unsere Aufgabe, dass die Dienstleistung, die wir erbringen, genauso gut bleibt wie immer war. Mhm.
Aber ich habe jetzt mal ein Beispiel im Kopf. Es gibt ja manchmal so Bevölkerungsgruppen, die eher eine sehr direkte, klare Ansprache benötigen und da besser auf polizeiliche Aufforderungen reagieren. Und dann gibt es Personengruppen, da muss man das eher halt auch so ein bisschen soft verpacken, ne, und auf die eingehen. Kann jetzt auch wieder ein bisschen pauschaliert, aber natürlich kann die Generation Z dann mit so einem Gegenüber, das eher so schroffe Anweisungen braucht, können die mit so jemandem umgehen? Wahrscheinlich, ne? Weil sie es halt lernen müssen, so wie wir es auch lernen mussten. Ne?
Ja, genau, bin ich ganz bei dir. Das muss dann halt, das ist ja genau diese Bandbreite, die du als Gendarm einfach drauf haben musst. Von, hey, ich erkläre es dir zum 12. Mal, bist jetzt, pass auf, noch einmal und dann, genau, du sitzt hinten im Auto. Also das ist ja, das, ja, ich bin ja ganz bei dir. Diese Skills müssen wir ihnen quasi beibringen. Und trotzdem wird es in der Generation auch so sein, dass es manche Leute gibt, die das ein oder andere Handy nicht so gut beherrschen. Aber das war in jeder vorigen Generation genauso.
Ja, klar. Ja.
Also, genau.
Okay, jetzt, wenn wir schon beim polizeilichen Gegenüber sind, müssen wir uns jetzt als Polizei auf irgendwas Bestimmtes einstellen, wenn wir solche Leute in der Kontrolle haben? Also, dass wir anders mit denen umgehen müssen, als wir das bisher mit dem Bürger gemacht haben?
Nee, also überhaupt nicht. Ich glaube, also solange wir so professionell mit den Menschen arbeiten, wie wir das als Organisation eigentlich, vorgeben, ja, dann brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken machen, weil wir erklären viel, wir reden viel und genau, wenn alles halt nichts hilft, dann helfen manchmal Handschellen. So, also da ändert sich ja Investment, deswegen da ändert sich auch nichts. Das Wichtige ist halt wirklich trotzdem auch einfach viel reden. Aber das ist ja unser Grundsatz, von daher. Das gilt für alle, dass wir immer mit Reden anfangen und wenn wir den beherzigen, brauchen wir da auch nichts groß ändern.
Okay. Ja, jetzt wenn du, formulierst mal so, wenn du irgendwie drei Wünsche frei hättest, um zu sagen, okay, das gebe ich jetzt dem Dienstherrn mit, das wären die drei Punkte, die wichtigsten Punkte, die du jetzt mal umsetzen müsstest, damit wir in Zukunft mit der Generation innerhalb der Polizei, ne, also ich rede jetzt von unseren Nachwuchskräften, da irgendwie besser zurechtkommen. Gäbe es da drei Punkte, die dir einfallen würden?
Ich mach mal die erste Überschrift. Das ist grundsätzlich, wir sollten wirklich dringend überprüfen, ob die Prozesse und Strukturen, die wir so haben, ob die noch zeitgemäß sind. Weil es werden nicht mehr Polizisten werden. Weißt du, ich meine, wir warten immer auf noch mehr, die jetzt irgendwo kommen. Halte ich aufgrund der demografischen Entwicklung für höchst unwahrscheinlich. Deswegen müssen wir anfangen zu überlegen, hey, machen wir wirklich noch die richtigen Dinge? Können wir nicht Sachen sein lassen? Sind unsere Strukturen, also ich rede hier wirklich von, brauche ich die Inspektion XY? Brauche ich, ja, weißt du, ich meine, ich muss wirklich solche Dinge, muss ich hinterfragen, weil neue Generation ist einfach kleiner. Das ist mal der eine Punkt. Der nächste Punkt, der ist echt schwierig für uns, ist Schichtdienst. Und ich weiß, der ist auch echt schwierig für euch Gewerkschaften. Aber ich habe ja über die Schichtdienstmodelle für den Streifendienst der Polizei promoviert. Das war mein Promotionsthema. Und ich kriege immer noch wirklich total viel Anrufe, wo ich jetzt gerade auch wieder gerade den Wettstreit zwischen den alten und jungen Generationen mitbekomme. Die Älteren, die den Doppelschlag beibehalten wollen, die Jungen, die sagen, um Gottes Willen, so kann kein Mensch arbeiten. Und das ist wirklich ein Thema, das mich seit so langer Zeit begleitet. Und man muss dazu eins wissen, die Generation Z mag keinen Schichtdienst. Das ist nicht ihr Ding. Die sind, und es zeigen die Studien, dazu bereit, Schichtdienst zu machen, solange sie noch keine sozialen Zeitgeber haben, also eine eigene Familie. Da sind sie bereit, das zu machen. Aber im Endeffekt wollen sie dann raus. So. Und jetzt wäre es jetzt mal wirklich an der Zeit, darüber nachzudenken, einen vernünftigen Schichtdienst zu gestalten. Und das bedeutet, man kann nicht, und das ist de facto unmöglich, das ist wissenschaftlich erwiesen, man kann nicht 40 Wochen Arbeitsstunden im Schichtdienst verbringen. Das funktioniert nicht. Ja, das leidet entweder mit der Arbeitssicherheit, die Gesundheit oder eben die soziale Teilhabe, also die Freizeit. Und deswegen wäre das ein Punkt, also das Thema Schichtdienst, werden wir irgendwann angehen müssen, weil der Konflikt zwischen jungen und alten Generationen, also die Älteren, die im Endeffekt daran gewöhnt sind, sich so schnell Stunden zu massieren durch diesen Doppelschlag, versus die Jungen, die sagen, hey, sag mal, seid ihr verrückt, ich kann doch nicht zweimal am Tag arbeiten und da irgendwie 18 Stunden runterreißen, Genau, der wird sich weiter zuspitzen. Und wie gesagt, in den letzten 4 Wochen hatte ich 3 Anrufe von verschiedenen Inspektionen, inklusive der Frage, hey, kann man mich jetzt eigentlich zwingen, wieder zurück in den Doppelschlag zu gehen?
Ja, ich kann nur für Mittelfranken jetzt sagen, ne, da begleite ich das ja auch öfter mal, auch als Personalrat, dass wir da mittlerweile fast alle Dienststellen umgestellt haben auf alternative Zeitmodelle. Nicht voll flexibel alle, aber teils, ne, sehr unterschiedlich. Und jede Dienststelle da so ihr Modell mittlerweile gefunden hat, selbst bei den großen Inspektionen, jetzt noch nicht flächendeckend, aber selbst da fangen wir an, umzugestalten. Aber auf der anderen Seite ist ja irgendwie generell, glaube ich, schon auch schwierig, ne, weil wenn du irgendwie sagst, okay, vielleicht wäre ja die Möglichkeit, dann irgendwie Wochenarbeitszeit zu reduzieren oder so, ne? Das ist ja ein häufiger Wunsch auch, dann zu sagen, okay, dann lässt sich es mit dem Schichtdienst leichter vereinbaren. Aber dann drehen wir uns ja irgendwann im Kreis, oder? Weil wenn wir nicht mehr Personal kriegen und wir die Wochenarbeitszeit reduzieren, dann werden wir irgendwann ein noch größeres Personalproblem haben, als wir es ohnehin schon haben.
Naja, die Frage ist immer, was kommt zuerst? Die Leute, die überhaupt nicht mehr für uns arbeiten wollen, weil die sagen, was habt ihr für einen verrückten Schichtdienst? Mhm. Und ihr seid die Einzigen auf der Welt, bei dem man so viele Stunden arbeiten muss. Das gibt es tatsächlich nur noch bei der Polizei, also 40 Stunden mit einem Rund-um-die-Uhr-Schichtdienst. Mhm. Und die Sache ist ja die, wenn man langfristig rechnet, wie viel gesünder bleiben die Leute? Also wie viel weniger Krankheitsausfälle haben? Wie viel länger wollen die dann im Schichtdienst überhaupt arbeiten, wenn der Schichtdienst attraktiver wird und so fort, weiter und so fort? Also ich habe da mal, also meine Doktorarbeit dreht sich da nur im Schlussteil um dieses Thema. Und ich sage mal, langfristig gesehen ist das aus meiner Sicht die einzige Lösung, um die Kuh irgendwann vom Eis zu kriegen. Also das wird echt spannend. Was interessant ist übrigens, die Schleswig-Holsteiner, die haben damals dann tatsächlich, ich bin dann in ganz Deutschland rumgetingelt mit Vorträgen, die haben damals tatsächlich eingeführt, ab 20 Jahren Schichtdienst musst du weniger wöchentliche Arbeitszeit bringen, wenn du im Schichtdienst bleibst. Mhm. Und die haben jetzt tatsächlich gerade das Problem, dass keiner mehr raus will aus dem Schichtdienst. Okay. Also tatsächlich, das ist irre. Die kriegen die Taktdienstposten nicht voll. Und deswegen ist da total wichtig, eine vernünftige Balance zu finden in dem Ganzen. Aber aus meiner Sicht wird über die Diskussion irgendwann keinen Weg mehr rumführen, weil, also die Kündigungszahlen wegen Schichtdienst, es wäre mal total, also übrigens genau, das ist ein wichtiger Punkt, das sollte man auch mal erheben. Mhm. Da gibt's, wir haben in Bayern, finde ich, ganz viele tolle Einzelinitiativen und das LKA zum Beispiel, habe ich erst vor kurzem gelernt, erfasst, warum Leute bei ihnen aufhören und kündigen. Und da kann man halt dann draus lernen. Und das wäre jetzt auch so ein Punkt, wenn die Leute draußen aufhören und die kündigen halt alle und sagen, nee, hey, der Schicht, das ist nichts für uns, na, dann wird es irgendwann eng, wenn ich schwarz auf weiß habe. Das ist so ein Defizit, das wir da haben. Und genau, deswegen wäre das zum Beispiel eine Maßnahme, die ich für essentiell halte, dass jeder, der bei der Bayerischen Polizei kündigt, anonym befragt wird, ja, im Fragebogen, wie auch immer, vom Callcenter, ja, was denn die Gründe waren, damit wir einfach daraus lernen können und strategische Schlussfolgerungen ziehen können. Und da komme ich schon zum dritten und letzten Punkt, das wäre einfach irgendwie strategische Organisationsentwicklung. Das wäre was, was ich mir total wünschen würde. Ich habe das mal in England kennengelernt, die da so einen Think Tank haben, der einfach geguckt hat, Mensch, Polizei 2030, und die sind dann das echt angegangen, haben alle Studienlagen angeschaut und geguckt, Mensch, wie wird sich die Bevölkerung, wie wird sich möglicherweise Kriminalitätsverhalten ändern und wie müssen die Polizeien darauf reagieren? Und dann fangen die dann an. Und sowas fände ich wirklich eine total wichtige Geschichte, weil auch sagen wir, die ganzen Herausforderungen mit der Generation Z, das war alles absehbar. Mhm. Und auch wie es weitergeht, ist absehbar.
Jawohl, okay. Ja, jetzt pass auf, du hast vorhin gesagt, du hast ein Buch dazu geschrieben, vor kurzem. Erzähl mal, worum geht's in dem Buch genau, Generation Z, und wann kann man sich das kaufen und kann da reinschmökern in dein Buch?
Ja, das heißt Generation Z und Alpha, verstehen, gewinnen, binden, ein Wegweiser für die Polizei. Das habe ich mit einer Kollegin der Bundespolizei zusammengeschrieben, weil die Bundespolizei da echt eine richtig gute Studie aufgelegt hat oder schon viel, viel gemacht hat, weil die haben ja einen kompletten Umsatz ihres Personals. Die haben jetzt, glaube ich, schon 25% Generation Z, oder das ist schon mehr, aber auf jeden Fall riesig. Und haben deswegen sich echt überlegt, boah, wie gehen wir mit diesen Herausforderungen, weil die das halt massiv gemerkt hat durch diese große Anzahl an Umstellungen und neuen Einstellungen. Und mit der Kollegin, die da mitverantwortlich im Projekt war, habe ich dieses Buch geschrieben und da geht es eben genau drum. Da haben wir unser beider Wissen zusammengeworfen. Es geht erstmal darum, gibt es die Generation überhaupt? Und dann, was prägt diese Generation Z? Und dann geht es eben zum großen Teil, hey, wie kann eigentlich die Polizei damit umgehen? Ausbildung, wie kriegen wir die überhaupt zu uns? Ja, was machen wir, wenn sie kündigen? Mhm. Und genau, das ist vor allem das Gute in dem Buch tatsächlich, ist es ein Essential, ein Springer Verlag. Mhm. Essential bedeutet, es ist relativ klein. Also wir mussten, es war eine ziemliche Herausforderung, das Ganze quasi auf 40 Seiten oder 110.000 Wörter zusammendampfen. Okay. Hat aber den Vorteil, das ist nicht so teuer und man kann es gut lesen.
Mhm. Okay, das heißt, das kriege ich dann, wenn ich das haben will, einfach ganz normal im gut sortierten Buchhandel. Genau. Okay.
Amazon, überall.
Mhm. Genau. Ja, okay. Ja, spannend. Das ist ja dann praktisch, wenn man so will, 1:1 das Thema, über das wir heute auch so ein bisschen gesprochen haben.
Genau, nur noch länger.
Ja,
nur,
ja, und vor allem, ja, wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit auch ein bisschen noch mehr Informationen, ne, die hilfreich sind, um das ganze Thema verstehen zu können, logisch, ja. Ja, und damit wären wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es waren für euch ein paar hilfreiche Informationen mit dabei, vielleicht auch der ein oder andere Denkanstoß, und vor allem soll es dazu beigetragen haben, die jetzt nachfolgende Generation vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Schaut gerne mal in das Buch vom Dr. Bernd Bürger rein, wenn euch das Thema ein bisschen näher interessiert. Und ansonsten bleibt mir nur noch, euch eine gute Zeit zu wünschen, und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut, bis dahin, ciao.
Das war der Blaue Talk, eine Produktion der DPOLG Mittelfranken.